Live-Radio Spezial, der Podcast.
Mir ist es gleich gegangen wie den anderen. Ich bin nach Hause gegangen und habe geweint.
Einfach auch dieses Gefühl, und das habe ich schon als Kind gespürt, jetzt kommt Hilfe. Jetzt kommt wirklich Hilfe für die vielen Menschen, die ich ja auch sehr viele persönlich kenne in Galtür, die ja bis jetzt einfach ja, auf sich allein gestellt waren.
Es sind Erinnerungen, die auch 25 Jahre später noch unter die Haut gehen. Am 23. Februar 1999 geht in Galtür eine Lawine ab, einen Tag später im nahegelegenen Val Zur. Es ist bis heute das größte Lawinenunglück, das es in Tirol jemals gegeben hat. Insgesamt 38 Menschen sterben. In diesem Podcast sprechen wir mit Anton Matle. Er ist heute Landeshauptmann von Tirol. Damals im Jahr 1999 war er in Galtür der Bürgermeister und somit einer der Hauptverantwortlichen, um in dieser Krisenzeit, dieser absoluten Ausnahmesituation, den Überblick zu bewahren.
In diesen Stunden habe ich dann das erste Mal auch gespürt, was es bedeutet, auch Verantwortung zu tragen.
Wir sprechen mit Herbert Hausberger. Er ist Alpinpolizist aus Kramsach im Tiroler Unterland und war damals für die sogenannte Einsatzeinheit der Gendarmerie vor Ort in Galtür.
Das Ausmaß, wo mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Überhaupt nicht.
Und wir sprechen auch mit meiner Kollegin Eva Hausberger aus der Live-Radio-Redaktion. Sie kommt aus dem Paznaun, genauer aus Maton, nur wenige Kilometer von Galtür entfernt. Und auch sie hat die Lawinenkatastrophe direkt miterlebt durch die Augen eines damals 10-jährigen Kindes.
Es hat die Erwachsenen genauso schockiert wie uns Kinder. Aber man hat einfach relativ lange nicht einschätzen können, was das jetzt eigentlich genau bedeutet.
Wenn der damalige Bürgermeister Anton Matle über die Katastrophe spricht, beginnt er seine Erzählung schon 6 Tage vorher. Am 17. Februar, schon 6 Tage vor dem Unglück, war Galtür mit den vielen tausend Touristen im Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen der großen Lawinengefahr waren viele Straßen gesperrt. Täglich um 7 Uhr in der Früh hat sich die Lawinenkommission getroffen, um die Lage neu zu bewerten. Es gab Unterhaltungsprogramm für die Touristen und täglich um 10 Uhr am Vormittag hat es auch eine Informationsveranstaltung im Gemeindesaal in Galtür gegeben. Und auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch niemand an so eine große Katastrophe glauben wollte, haben sich schon vorab viele gemeldet, um zu helfen, falls es nötig sein sollte.
So haben sich zum Beispiel bis hin zum 23. Februar 14 Ärzte bei mir gemeldet gehabt, Ärztinnen und Ärzte. Niemand hat geglaubt, dass es zu einem großen Unglück kommen wird. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Arzt, der zu mir gekommen ist und hat gesagt, Herr Bürgermeister, ich bin ein Gynäkologe. Wenn Sie im Dorf unter den Einheimischen oder unter den Gästen vielleicht eine Frau haben, die in der Schwangerschaft Probleme hat oder ein Kind zur Welt kommen sollte, ich habe meinen Koffer mit dabei und hier haben Sie auch meine Adresse, wo Sie mich in Galtür erreichen können. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges dann auch für das weitere Einsatzgeschehen gewesen. Was vielleicht auch noch das Besondere an dieser Informationsveranstaltung am 23. Februar war, war jenes, ich habe alle Anwesenden eindringlichst gebeten, dass sie doch die Straßensperren, die wir auch innerörtlich erlassen hatten, dass sie diese auch beachten sollten. Ja, wir waren seit 17. Februar eingesperrt in diesen 6 Tagen, ist nichts passiert und das vermittelt dann natürlich auch unweigerlich ein hohes Maß an Sicherheit. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, da ist dann ein Gast auch aufgestanden und hat zu mir gesagt, was die Tochter gesagt hat, Herr Bürgermeister oder Herr Matle, ja, wir achten darauf, wir sitzen ja auch alle im selben Boot. Und diese Aussage, dass wir alle im selben Boot sitzen, das hat dann vielleicht auch das weitere Geschehen geprägt, weil Gäste und Einheimische in diesen Stunden dann wirklich zu einer ganz großartigen Familie zusammengewachsen sind.
Und auch wenn er es heute nicht erklären kann, an diesem besagten Dienstag, am 23. Februar 1999, war irgendetwas anders.
Ich bin wie jeden Tag halt dann gegen Mittag auch nach Hause gegangen und ich war an diesem Tag etwas nervöser als die Tage zuvor. Ich hatte kaum einen Appetit. Ich habe dann von zu Hause auch noch den Obmann der Bergrettung Galtür, den Gotthard Zahlner, angerufen und ihn gebeten, dass er doch an all die Straßensperren auch noch Posten hinstellen solle, sodass wir sicher gehen können, dass all die gefährdeten Bereiche auch menschenleer sind, dass sich niemand dort auch befindet. bin dann ins Gemeindehaus gegangen und habe einfach die Tagesaufgaben erledigt und um 16 Uhr, ich habe heute noch dieses halbfertige Schreiben in meinem Orden abgelegt, habe ich ein Schreiben vorbereitet, das man dann per Mail oder per Fax verschicken wollte, eine Bitte und eine Aufforderung an alle Einheimischen und Gäste, doch noch diese 2-3 Tage, weil für Donnerstag war ja gut Wetter angekündigt, durchzuhalten und dass man sich gegenseitig auch aushelfen solle. Und auf einmal ist es in allen Häusern drinnen, auch bei mir im Gemeindeamt, dunkel oder finster geworden. Der Staub von diesen Lawinen hat sich ganz massiv an die Fensterscheiben aller Gebäude gepresst und man hat das Gefühl gehabt, von einem Moment auf den anderen ist es Nacht geworden. Für viele der Einheimischen, so auch für mich, war es durchaus auch ein Signal, dass irgendwo, ohne dass man es genau gewusst hat, eine Lawine abgegangen ist. Man konnte natürlich auch nicht identifizieren, wie groß denn diese Lawine war, aber es war ein Warnsignal und so wie ich halt dann aus dem Gemeindehaus hinausgelaufen bin, haben sich vermutlich auch dann zeitgleich sehr viele Mitglieder der Bergrettung und auch der Feuerwehr auf den Weg gemacht, um allenfalls dann, wenn es notwendig ist, zu helfen. Und gerade beim Hinauslaufen aus dem Gemeindehaus sind mir schon völlig vom Lawinenstaub weiß eingestaubte Menschen entgegengekommen. Man hat Menschen um Hilfe rufen gehört, weil sie noch Angehörige gesucht haben. Ich bin dann noch hinaufgegangen Richtung Pfarrkirche, dort wo auch unsere Feuerwehrhalle steht. Dort war auch der Druckknopf für die Sirenen. Die Sirenen wurden ausgelöst. Ich bin zurückgelaufen ins Gemeindeamt und habe dann den Alpin-Notruf ausgelöst.
Auch über 150 Kilometer weiter östlich, in Kramsach, macht die Information schnell die Runde, dass in Paznaun etwas Schreckliches passiert ist, erinnert sich der Alpinpolizist Herbert Hausberger, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, dass er schon bald selbst eine aktive Rolle bei diesem Unglück spielen wird.
Ich habe dort einmal bei der Gendarmerie in Kramsach am Posten dann über die Nachrichten erfahren, dass da ein Lawinenunglück war im hinteren Paznauntal. Das, was da auf Galtürübergang marschiert ist. Und ja, das hat man gehört in den Nachrichten. Danach hat man auch zuerst nicht viel gedacht. Im Endeffekt sind wir dann, weil ich ja Mitglied war der EE Tirol, um 10 Uhr auf die Nacht verständigt worden, dass wir ihn herzurichten haben, weil um 7 Uhr früh am nächsten Tag Abmarsch ist Richtung Galtür, weil wir da eingeflogen werden.
Das wahre Ausmaß der Katastrophe ist dem Alpinpolizisten zu diesem Zeitpunkt allerdings noch überhaupt nicht bewusst gewesen, wie er sagt.
Überhaupt nicht. Wir waren dann aufgekommen in der Früh, noch zu oder zum Mittag, auf Landeck zu der Kaserne auf und dann hat das Wetter so hin und her gedreht. Geht's fliegen nicht. Da hat es ein Loch aufgetan und dann haben sie uns mit dem Hubschrauber reingeflogen. Erst beim Flug eine ins Tal rein. Ist uns dann bewusst worden, auch meine Kollegen, Teufel, da fällt es weiter. Man hat die anderen Lawinen gesehen, so ein Durch, was oben gerumpelt sind. Und dann drei gelandet und dann hat er es wieder eh schon wieder fast gleich umgedreht. Und da waren wir erst einmal drin. Sausen muss, wo es wirklich war, hat keiner gewusst, finde ich. Kein einziger. Wir sind dann auf dem Landeplatz, dann drauf marschiert und dann ist erst ins Bewusst worden, was da wirklich passiert ist. Dass da euch einen ganzen Ortsteil weggefetzt hat.
Und auch bei meiner Kollegin Eva kommen im Gespräch die Erinnerungen hoch. Denn auch wenn sie damals noch ein Kind gewesen ist, den Winter 1999, wird auch sie ihr Leben lang nicht vergessen.
Also ich war damals 10, knapp 11 Jahre alt und eben die Straße war ja schon mehrere Tage gesperrt. Das war ja für uns als Kinder damals recht aufregend. Eben viel Schnee, die Straße zu, keine Schule, mehrere Tage, wir waren zu Hause. Es war auch nie langweilig. Man hat sich eben gerade für die Urlauber auch Programme überlegt. Unter anderem hat es einen Discoabend gegeben oder auch einen Schneefiguren-Bauwettbewerb. Also es war immer was los, es war nicht langweilig. Und am Nachmittag des 23. Februar, das weiß ich noch ganz genau, war ich bei meiner besten Freundin im Nachbarhaus. Wir haben gespielt. Plötzlich ist meine Schwester hereingestürmt, hat alle Türen offen stehen lassen wie die Feuerwehr und hat gerufen, es hat halb Galtür verlahnt. Also die Lana, die Lawine auf Paznaunerisch. Und im ersten Moment haben wir uns gedacht, ja, unmöglich. Na ja, vielleicht hat es einen Lawinenabgang gegeben, aber bestimmt nicht einen derart großen. Ich bin dann natürlich sofort nach Hause. Meine Mama stammt aus Galtür und ich habe sie nur angeschaut und habe gewusst, doch, da ist tatsächlich etwas Schlimmes passiert. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt dann schon telefoniert mit meiner Oma, mit meiner Tante in Galtür, die auch Krankenschwester ist. Die ist dann auch schnell gerufen worden. Und wir konnten nichts tun. Es war natürlich große Hilflosigkeit, auch bei uns im Ort. Man wusste, nur 5 Kilometer entfernt hat es ein derart schlimmes Ereignis gegeben, aber man konnte ja nicht hin. Es war unmöglich. Die Galtürer waren wirklich auf sich allein gestellt. Und ich weiß noch, der Strom ist dann ausgefallen. Und ich habe das Bild auch noch vor Augen. Auf dem Küchentisch hat eine Kerze gebrannt und wir sind als Familie am Tisch gesessen und haben gebetet. Das war so das Einzige, was uns zu diesem Zeitpunkt geblieben ist, um zu helfen.
Eines wird immer klarer, die Lawinenkatastrophe von Galtür hat ein Ausmaß, das bis dahin niemand für möglich gehalten hat.
Brutal. Das ist, da hast du nichts mehr gesehen von einem Haus. Das Haus war nur drinnen da, weg, nichts mehr da. Die anderen Häuser, die Reihenhäuser, wo es da hinten drin gewesen sind, angerissen, nichts, alles verschoben, null. Da war nichts mehr. So ein Ausmaß war das. Das habe ich große Lawinen schon gesehen in meinem Leben, aber das Ausmaß, was da zu mir gewesen ist, brutal.
Es ist aber nicht nur die Größe der Lawine, die die Einsatzkräfte bis an den Rand der Kräfte bringt, sondern auch die Konsistenz des Schnees.
Die Lawine, die hat eine Härte gehabt. Der Schnee, der war so komprimiert, das war so hart. Da hast du nicht mit Schaufel da gekannt, da hast du nur mit Bücke gestochen und geschlagen, dass du den Schnee locker bringst, halbwegs, Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter, dass du oben kommst. Dann hast du das gefunden, hat man das gefunden. Und so ist das Furze dann weitergearbeitet worden, mit allen drum und dran. Die Leute, die waren, die waren ja schon, bis wir da gewesen sind oder dabei waren, die waren ja schon fast 24 Stunden beim Arbeiten. Das ist ja, die haben durchbuckelt, die waren ja fertig. Nicht? Aber die haben halt echt noch alle bemüht und wir haben sie da eingeschalten, alles drum und dran. Auch es war im Endeffekt dann ja so, wenn sie meine Gruppen, wo wir dabei waren, einen Backerfahrer dabei gehabt und der hat dann einen Backerfahrer von 3 von Koppel angelöst, weil der war fertig, der war go.
Jeder Fort im Katastrophengebiet geht bis an seine persönliche Grenze und auch darüber hinaus, körperlich, aber auch mental.
Also allein diese Bilder, die man gesehen hat, Bilder von Menschen, die Angst haben, Bilder von Menschen, die noch Kinder gesucht haben, das war dann natürlich schon auch ein Bild, das einem vermittelt hat, es ist jetzt eine Ausnahmesituation. Und erst am Gemeindeamt selbst dann wieder durch einige Anrufe, die bei uns auch angekommen sind, konnte man irgendwie lokalisieren, wo denn überall auch die Lawine lag. Es gab Anrufe von Häusern, die gesagt haben, Toni, wir haben die Lawine im Haus, wir brauchen eine Unterstützung. Und so konnte man irgendwann dann im Laufe der ersten 15 Minuten auch abstecken, wie groß denn der Lawinenkegel auch ist. Niemand wusste, wie viele Menschen definitiv verschüttet waren. Die Lawine ist nämlich in einen Bereich unseres Ortes vorgedrungen, der bis dahin als gänzlich frei von Naturgefahren gegolten hat.
Herr von, Herr Mattle, ist Ihnen klar geworden, was dieser Lawinenabgang wirklich bedeutet? Was für ein wirklich bis dahin unbeschreibliches Ausmaß der Zerstörung diese Lawine da angerichtet hat?
Also ich habe in meinem Notizblock, den ich konsequent mitgeführt habe, die Eintragung 16.30 Uhr, Anruf bei Daniela. Daniela ist meine Frau, die war zu Hause. Wir wohnen etwas außerhalb. Die Daniela war zu Hause mit 25 Gästen und 3 kleinen Kindern. Und alle wollten von der Daniela wissen, ob sie denn noch sicher sein oder nicht sicher sein, weil sie aufs Gemeindeamt nicht durchgekommen sind. Und sie hat mir dann im Nachgang erzählt, ich hätte damals gemeint, ich kann es noch nicht sagen, suchen wir nach 20 Menschen oder suchen wir nach 100 Menschen. Nachdem bei uns die Infrastruktur gut funktioniert hat, am Gemeindeamt haben wir dann ganz konsequent alle Hotels, alle Gastgewerbebetriebe, alle Einheimischen auch angerufen, ob denn Menschen abgängig sind. Wir haben alle Freizeiteinrichtungen vom Hallenbad beginnend durchtelefoniert. Wir hatten am Gemeindeamt selbst das Meldewesen und so konnten wir uns doch sehr bald ein Bild machen, wie viele Menschen das es denn tatsächlich sind. Wir wussten dann, so gegen 21 Uhr war der Stand, dass wir in etwa 41 Vermisste haben. Eine Stunde später wussten wir, dass es 39 Vermisste waren. Bis in der Früh konnten wir dann ganz klar sagen, ja, es sind definitiv 31 Menschen, die man gesucht hat oder sucht. Und es waren dann schon bis in die Morgenstunden so 7 Tote zu beklagen. Ein für mich ganz spezieller Augenblick war wohl jener, nachdem ich dann dort Anrufe bekommen habe. In dem Haus hat man leider Menschen nochmal tot bergen können. Ist so gegen 18 Uhr der Lorenz Franz, das ist der alte Wirt von der Jamtalhütte, mit seinem Sohn Manfred zu mir ins Büro gekommen. Und der Franz hat dann ganz leise gesagt, die Mama, die haben sie gefunden. Und Edith, die suchen sie noch. Und so wie es der Franz gesagt hat, hat man schon verstanden, dass man die Mama eben nur mal tot gefunden hat und er auch keine großen Hoffnungen mehr hatte, dass man die Edith lebend finden kann. Und auf einmal hatte dieses Sterben und der Tod in der Lawine für mich auch ein Gesicht, weil ich beide auch gut gekannt habe. Nichtsdestotrotz war es auch immer wieder notwendig, auch zu hinterfragen, kann dann die Suchmannschaft überhaupt weiterarbeiten? Können wir unter diesen Bedingungen die Menschen draußen lassen oder besteht Gefahr, dass vielleicht von einer anderen Seite eine weitere Lawine auch abgeht? Und es war unmöglich, die gesamte Lawinenkommission zusammenzurufen. Und es war auch unmöglich, die Leute draußen über Funk zu erreichen. Wir hatten Funkgeräte, aber bei Windgeschwindigkeiten, die zwischen 80 und 100 km/h sind, versteht man ganz einfach nichts, wenn man nicht ein technisch sehr gutes Headset auch hat. Und so habe ich Melder, junge Burschen in meinem Amt gehabt, die ich immer wieder rausgeschickt habe, um nachzufragen, habt ihr den gesehen, habt ihr den gefunden? Und da habe ich sie hinausgeschickt, da müsst ihr den Oswald und den Hugo suchen. Der Oswald und der Hugo, das sind zwei sehr, sehr erfahrene Bergführer in Galtür, sehr erfahrene Lawinenkommissionsmitglieder und beide sind dann auch ins Gemeindeamt gekommen und der Hugo hat es in einem ganz kurzen Satz dann gesagt, dort oben, das Blick Richtung Weiße Riefe, wo die Lawine abgegangen war, da liegt kein Schneuzdulch voll Schnee mehr, also da ist der Schnee weg und auf der anderen Seite hat ihn der Wind vertragen. Und das Besondere vielleicht an dieser Zusammenkunft war wohl jenes, ich habe das erst Tage danach erfahren, der Hugo war draußen bei den Einsatzmannschaften und ist vor dem Haus seines Neffen gestanden, von dem er wusste, dass der in dem Haus ist und das Haus war massiv von den Lawinen betroffen und er hat alles gegeben, um eben vorzudringen bis dort, wo man eben seine Neffen auch vermutet hat. Und dieser Melder ist dann zum Hugo hin und hat dem Hugo auf die Schultern geklopft und hat zum Hugo gesagt, Hugo, der Toni braucht die. Der Hugo hat sich umgedreht, hat seine Schaufel, dem, der hinter ihm gestanden ist, in die Hand gedrückt und hat zu dem gesagt, Schöpf, da drinnen ist noch der Werner und mich braucht der Toni. Und wenn jemand die Kraft hat, die Allgemeinheit so in den Vordergrund zu stellen, wie das in dem Augenblick der Hugo getan hat, dann verdient das äußerst großen Respekt.
Man hört, dass auch 25 Jahre danach das Thema auch Ihnen natürlich noch sehr, sehr nahe geht. Wie sehr war es damals körperlich zehrend? Hat man überhaupt Zeit zu überlegen oder tut man nur in diesem Augenblick funktionieren? Wie sehr waren es am Ende Ihrer Kräfte?
Ja, ich denke, allen Galtürerinnen und Galtürern ist es ähnlich gegangen wie mir. Viele waren draußen und haben in der Lawine nach den Verschütteten gesucht. Aber gleich schwierig war die Aufgabe für die Frauen, die zu Hause waren, sich um die Familien und um die Gäste gekümmert haben. Alle haben Großartiges geleistet und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da haben die Leute einfach einmal 2-3 Tage auch nicht geschlafen. Ich weiß zwar, dass man dann um 4 Uhr in der Früh den Einsatz, die Suche abgebrochen hat, weil alle am Ende ihrer Kräfte waren. Es waren ja keine Ersatzmannschaften mehr da. Alle sind halt nach Hause gegangen und haben wahrscheinlich ihr Elend auch ihren Frauen geklagt, haben alle nicht schlafen gekonnt, so haben es mir zumindest auch berichtet. Ich selber bin gemeinsam mit dem Martin Lorenz, meinem damaligen Vizebürgermeister, und dem Gerhard Walter, wir haben die ganze Nacht durch am Gemeindeamt verbracht. Es war auch keine Zeit, um sich einmal niederzulegen. Es hat natürlich tausende Anfragen gegeben von den Behörden, von der Politik, aber auch von den Medien. In der Früh haben wir dann die Medienarbeit an den Landespressedienst delegiert, der in Landeck in der Fennerkaserne draußen war. Dort waren mittlerweile an die 300 Medien anwesend und dort wurde sämtliches an Medien- und Pressearbeit abgearbeitet. Ich bin dann auch um 8 Uhr Vormittag erstmals nach Hause gegangen und mir ist es gleich gegangen wie den anderen. Ich bin nach Hause gegangen und habe geweint. Viel anderes ist nicht geblieben. Man wusste es immer noch nicht, ob wir noch eine Chance haben, jemanden nach vielleicht 20 Stunden aus der Lawine Leben zu retten.
Man hört die Emotion, Erwachsene, die sich bis aufs allerletzte verausgaben, die suchen, die graben, die schaufeln. Man hört ja immer wieder, wie betonhart dieser Schnee auch gewesen ist. Wie war das, Eva, für euch dann als Kinder? Wie sehr hat man da gemerkt, dass sich die Erwachsenen Mühe geben, da Dinge zu verbergen, euch dieses Leid vielleicht gar nicht so sehr spüren zu lassen? Es hat ja dann doch noch einige Tage auch gedauert, bis wirklich auch Hilfe von außen mehr und mehr dazugekommen ist. Wie waren diese Tage und wie sehr hat man probiert, euch da vor diesem Leid, das wortwörtlich vor der Haustür war, zu beschützen?
Ich glaube, dafür ist teilweise war keine Zeit. Man muss sich eben vorstellen, da waren ja nicht nur die Einheimischen eingeschlossen und mussten für ihre Kinder funktionieren, sondern die meisten hatten einfach auch ein Haus voller Gäste. Die musste man natürlich auch beruhigen. Und dann, wie es bei uns war, tags darauf hat es ja dann die nächste Katastrophe gegeben, den nächsten Lawinenabgang. Man hat uns dann auch evakuiert. Da ist dann auch nicht viel Zeit geblieben, um das alles zu besprechen, sondern dann hat es dann geheißen, bitte nehmt eure wichtigsten Sachen mit. Wir müssen jetzt ein paar Häuser weiter, weil man dann eben nach zwei derart großen Lawinenabgängen nicht mehr gewusst hat, wo ist man denn jetzt noch sicher? Und aus Sicherheitsgründen hat man dann eben auch uns evakuiert. Dann musste man natürlich managen, wohin mit den Gästen, wohin mit den Kindern. Man hat uns dann auch aufgeteilt. Ich bin mit meiner, als Jüngste, mit meiner Mama mit, die meine älteren Schwestern, eine zu den Nachbarn, die andere zu einer guten Freundin. Also da, jeder musste einfach irgendwo funktionieren. Wirklich darüber gesprochen und aufgearbeitet hat man es eigentlich dann erst im Nachhinein, würde ich sagen.
Hast du als knapp 11-jähriges Mädchen verstanden, was wirklich los ist? War das noch bis dahin irgendwo aufregend, anders, irgendwie vielleicht sogar spannend, so in der kindlichen Wahrnehmung? Oder war vielleicht damals schon tatsächlich Angst um das eigene Leben mit dabei?
Angst um das Leben nicht, aber schon die Tragweite und das Ausmaß der Tragik war mir schon bewusst, schon von den Telefonaten. Wenn ich gesehen habe, wie meine Mama eben mit meiner Tante telefoniert hat, die als Krankenschwester bei der Lawine im Einsatz war. Sie hat dann immer geweint, dann eben wieder erzählt, diese Person sucht man noch, diese Person hat man gefunden und so weiter. Also da war uns dann schon klar, da ist etwas sehr Dramatisches passiert.
Das Wetter ist besser geworden, Hilfe ist dann gekommen. Es geht auch um Hubschrauber, die dann mitunter von den Autobahnen weggestartet sind. Auch das natürlich ein soweit sehr, sehr ungewöhnliches Vorgehen. Es waren einfach ungewöhnliche Zeiten. Wie war dann für Sie, Herr Mattle, dieser Moment, wo man gewusst hat, das Wetter lässt es zu? Man hat gewusst, vorne da draußen, es sind schon so viele Menschen, die auch dann im Tal drinnen, die da mithelfen wollen, sei es eben auch Militär, Lawinenzüge etc. Wie das dann funktioniert hat, wo so die Hubschrauber mehr und mehr dann auch nach Galtür gekommen sind. War das schon ein Gefühl der Erleichterung oder war für Erleichterung da trotzdem kein Platz?
Die ersten Hubschrauber sind dann nach Galtür am 24. Februar in der Früh durchgekommen vom österreichischen Bundesheer. Die haben den Lawineneinsatzzug als eine Kompanie von Soldaten nach Galtür überstellt und wir waren unwahrscheinlich dankbar dafür, dass wir zu den eigenen Einsatzkräften jetzt auch noch das österreichische Bundesheer hatten. Es sind dann in weiterer Folge auch Bergretter aus anderen Ortsstellen nach Galtür via Hubschrauber gebracht worden. Und so konnten diese Sucharbeiten doch auch effizient fortgeführt werden. Allerdings zu Mittag am 24. hat dann das Wetter wieder gedreht und es hat gleich gestürmt wie am 23. Und die Eva hat es schon gesagt, am 24. um 16 Uhr ist dann in der Nachbargemeinde in Valzur die Lawine auch abgegangen. Dasselbe Elend, wie es eigentlich auch in Galtür war, dieselbe Dramatik. Und an diesem 24. hat es dann, nachdem, was weiß ich, 4-5 Flüge funktioniert haben nach Galtür hinein, bis das Wetter schlecht geworden ist, haben sich dann auch erstmals Gäste gesammelt, um auch evakuiert zu werden. Damals waren weder die Fluggeräte von der Größe her geeignet, noch war man darauf vorbereitet. Und gerade in der Rückschau stellen wir schon fest, dass diese Informationsveranstaltungen, die wir immer wieder hatten mit unseren Gästen, auch großartiges Vertrauen aufgebaut haben, weil es war keine leichte Aufgabe, am 24. dann vor die Gäste hinzustehen und denen zu sagen, Leute, jetzt müssen wir wieder zusammenhelfen, jetzt müssen wir diese Evakuierung organisieren. Und die haben wir dann auch organisiert. Das war dann so vorgesehen für den 25. Das war ja dann ein Gutwettertag und die NATO hat Österreich unterstützt mit 6 Black Hawks und man konnte doch sehr effizient dann auch die Evakuierung durchführen und wir konnten gemeinsam mit unseren Gästen dann auch eine Strategie der Evakuierung entwickeln. Wir haben natürlich zuerst an jene oder auf jene geschaut, die kein Hotel mehr hatten und dann haben wir einfach so im Halbstundentakt Tickets ausgegeben, sodass die Wartezeit am Flugplatz der Hubschrauber eine sehr geringe war. Zwischenzeitlich konnten die Leute ja unter Dach gehen in der beheizten Tennishalle. Das hat dann sehr gut funktioniert. Aber natürlich waren diese Tage zumindest in der Einsatzleitung insofern herausfordernd, weil es galt nach wie vor zu delegieren und zu koordinieren und doch recht viele persönlich Betroffene, auch Gäste, suchten den persönlichen Kontakt mit mir. Zu den Einheimischen bin ich natürlich selber hingegangen, von denen ich wusste, dass sie ihre Lieben, ihre Mitmenschen verloren hatten. Aber es war dann auch die Situation, dass ich von einem Hotel aus angerufen worden bin. Ich solle doch hinkommen. Es wären dort zwei Frauen aus den Niederlanden, dann schon mit einem Botschaftsangehörigen und mit einem Psychologen. Und die möchten gerne mit mir sprechen. Und ich muss schon gestehen, ich hatte durchaus Angst vor diesem Gespräch und habe zuerst ein bisschen gezaudert, ob ich denn auch hingehen werde oder nicht hingehen möchte. Und ich bin dann hingegangen und habe dann festgestellt, dass das Umgang mit Schicksal zwischen Einheimischen und Gästen ganz dasselbe war. Ich habe die beiden Frauen umarmt und sie haben mich umarmt und wir haben auch gemeinsam geweint und ich habe dann erfahren, dass beide Frauen jeweils den Ehemann und jeweils zwei Kinder verloren hatten. Und die Frauen haben sich bedankt, dass wir noch nicht aufgegeben haben, dass wir immer noch suchen, auch nach 3 Tagen immer noch suchen, was ja selbstverständlich war. Und ich habe dann die Frauen zweimal begleitet in den Aufbahrungsraum. Das war dann mittlerweile unsere Feuerwehrhalle, weil bei so vielen Todesopfern hat die klassische Aufbahrungskapelle nicht gereicht. Und es sind dann Bilder, die nicht mehr aus dem Kopf gehen, wenn man mit einer Mama vor einer Trage steht und man das Leichentuch zurückzieht und die Mama muss feststellen, ob das ihr Kind ist. Herausfordernd. Für die Familien natürlich, für die Hinterbliebenen, für die Mütter. Das Schöne daran ist, dass ich zu den Familien bis heute einen feinen Kontakt pflegen kann.
In Galtür sterben bei dem Unglück 31 Menschen. Beim Lawinenabgang in Valzur einen Tag später sterben 7 Menschen. Neben all dem Drama und dem Leid gibt es aber auch vor Ort Geschichten, die Mut machen. In Valzur überlebt ein 4-jähriger Bub unter einer Treppe. Kann er aus den Schneemassen befreit werden? Völlig unterkühlt, aber am Leben. Das Kind ins Krankenhaus zu bringen ist unmöglich, weil das Wetter für einen Hubschrauberflug zu schlecht ist. Die Einsatzkräfte entscheiden aber trotzdem, das Kind wird zumindest bis Galtür gebracht, denn dort gibt es zumindest ein Notlazarett.
Und dann wurde es auch mit unseren Hubschrauber, die vom Innenministerium, die rausgeflogen sind, Und der hat den dann eingebracht, gell, mit letzten Mitteln. Du hast nur einen Hubschrauber gehört, gesehen hast du ihn nicht. Auf einmal, jetzt ist er da. Dann haben sie das Bierwehr da rausgeholt und haben den in das provisorische, das war das, der tun soll, was da hergekriegt haben, was die so reingekriegt haben. Da ist das Lazarett da hingekriegt worden, wo man die Leute alle versorgt hat. Gell. Wir haben aber da auch unseren Schlafplatz gehabt. Wir haben geschlafen auf dem Fliesenboden. War uns ja wurscht. Und wenn du das gesehen hast, bis den Buben dann versorgt haben, der Bub ist mit Körperwärme erwärmt worden, die ganze Nacht durch, mit Tausch, einmal der, konnte das den Buben halt herbringen, bis zum nächsten Tag, dann haben sie ihn dann mit Gesundheitsfrau ins Krankenhaus geflogen.
Der Bub überlebt, er ist heute Ende 20 und lebt inzwischen nicht mehr in Paznaun. Was der Bub damals nicht weiß, dass auch er den Einsatzkräften neue Hoffnung und somit neue Kraft gibt.
Das ist schon ein Erfolg, wenn du siehst, dass dem Buben da auch die ganze Tragik, was da gewesen ist, da drum und dran und die ganze Anzahl von Toten, wo es um jeden Leben leid tut, gell. Aber den Buben hast du dann drüber gehört, das baust dich dann wieder so auf und sagt, hey, super, das ist gewaltig gegangen und die Leute heben da noch mehr zusammen. Gell. Wir haben das geschafft, den Buben bringen sie um und der wird es übertauchen und macht das wieder gut. Aber es war schon eine Sache. Aber wenn du es siehst oder gesehen hast, wie ich es gesehen habe, dass der im Dunsel da liegt und einmal liegt sie der zu ihm zu haben, einmal liegt sie der zu ihm zu haben, gerade um den mit der Körperwärme den zu wärmen. Weil technische Sachen hat es nicht gegeben. Haben wir auch nicht gehabt. War auch nicht von da. Man hat irgendwie improvisieren müssen und jeder hat da oben irgendwie improvisiert. Und dann im Endeffekt ist glücklich ausgegangen oder gut ausgegangen. Das ist schon, das baut dich schon wieder auf.
In den Tagen danach wird das Wetter endlich besser. Eine der größten Evakuierungsaktionen in der Tiroler Geschichte nimmt Fahrt auf. Sogenannte Black Hawk Hubschrauber. Besonders große Maschinen werden eingesetzt, um die tausenden Menschen aus dem Tal herauszufliegen.
Dieses Bild hat sich eingeprägt. Ich sehe sogar noch, was ich damals anhatte. Ich war mit einer Freundin am Spielen auf einem großen Schneehaufen und plötzlich diese lauten Fluggeräusche und dann haben wir in den Himmel geschaut und diese großen schwarzen Flieger gesehen. Also das per se war für uns als Kinder natürlich schon etwas Spezielles, aber einfach auch dieses Gefühl, und das habe ich schon als Kind gespürt, jetzt kommt Hilfe. Jetzt kommt wirklich Hilfe über den Luftweg. Jetzt gibt es Hilfe für die vielen Menschen, die ich ja auch sehr viele persönlich kenne in Galtür, die ja bis jetzt einfach ja, auf sich allein gestellt waren.
Es sind 25 Jahre jetzt vergangen inzwischen. Eva, du bist eine erwachsene Frau inzwischen. Was heißt das für dich persönlich jetzt? Du arbeitest selbst eben auch beim Radio, bist journalistisch tätig. 25 Jahre Galtür. Für dich persönlich, was ziehst du daraus?
Also, es ist auch für mich immer noch teilweise sehr schwierig, darüber zu sprechen. Und eben vieles hat man dann auch erst im Nachhinein auch wahrgenommen oder realisiert, was da dann wirklich passiert ist und was auch meine Eltern geleistet haben damals, auch wenn wir nicht unmittelbar betroffen waren, Gott sei Dank, von der Katastrophe. Aber eben, es ist nach wie vor immer noch sehr emotional. Und mein Onkel hat einmal gesagt, da denke ich sehr oft daran, es hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Man spricht im Paznaun, war das vor der Lana oder nach der Lana. Mittlerweile durch Corona gibt es vielleicht wieder einen neuen Meilenstein, wenn man so will. Aber es ist, und eben ihm auch in den Gesprächen, es kommt immer vor. Auch 25 Jahre danach ist es immer wieder Thema.
Herr Landes Hauptmann, bei Ihnen 25 Jahre nach der Lana.
Ja, was mich bis heute unwahrscheinlich beeindruckt, das ist das, dieses große Maß an Unterstützung, das wir erhalten haben. Wir haben damals am Gemeindeamt 6.000 persönliche Schreiben bekommen. Wir haben eine eigene Mitarbeiterin eingestellt, die auch alle individuell beantwortet hat. Und wir haben auch durchaus großartige Spendenunterstützung bekommen. Wir haben Hilfeleistungen, handarbeitliche Hilfeleistungen angeboten bekommen. Und diese Solidarität und diese Unterstützung, die wir damals erfahren haben, das beeindruckt mich bis heute. Und was mich vielleicht am allermeisten beeindruckt, ist jetzt nicht das, dass es uns irgendwie gelungen ist, innerhalb eines Jahres wieder für all diese Familien ein Haus über den Kopf zu bauen oder das, die Lawinenschutzmauer und das Alpinarium zumindest im Rohbau fertigzustellen. Die größte Leistung der Galtürerinnen und Galtürer war jene, dass sie die Kraft gehabt haben, auf die Hinterbliebenen zuzugehen. Das braucht tatsächlich auch Kraft, wenn man auf Mütter, auf Väter, auf Kinder zugeht, von denen man weiß, dass sie ihre Liebsten in der Gemeinde in Galtür verloren haben und mit denen wieder in Verbindung tritt. Und dieses in Verbindung treten, diese Kraft des Händereichens würde ich als die großartigste Leistung der Galtürerinnen und Galtürer bezeichnen. Und ich möchte aber auch 25 Jahre danach noch einmal auch Danke sagen über die Medien. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so großartig unterstützt wird. Und ein Beispiel dieser Unterstützung, ein plakatives Beispiel ist wohl jenes, dass in der Karwoche Galtür ausgebucht war und es waren keine Katastrophentouristen. Das waren Tirolerinnen und Tiroler, viele Österreicherinnen und Österreicher, auch unsere Stammgäste, die da waren und gesagt haben, das ist unser Bekenntnis zu Galtür, das ist unser Beitrag am Wiederaufbau von Galtür. Oder vielleicht auch ein ganz plakatives Beispiel. Julia Böhringer, eine wohlhabende Frau, hat mich besucht am Gemeindeamt und hat mich gefragt, Herr Bürgermeister, wäre es was für Galtür, wenn Klaus-Maria Brandauer bei Ihnen eine weihnachtliche Lesung hält? Frau Julia Böhringer hat alles finanziert, alles unternommen und es ist dann zu Klaus-Maria Brandauer eine sehr schöne Freundschaft entstanden von Galtür zu ihm.
Sie sehen die positiven Punkte auch, die Freundschaft, der Zusammenhalt, die Verbindung auch von Ihnen zu Opfern aus dem Ausland von damals, wo bis heute Bekanntschaften, Freundschaften geblieben sind. Meine letzte Frage, Sie haben es geschildert, am 23. Februar 1999 waren Sie um 16 Uhr im Büro, wollten ein Schreiben vorbereiten, wo es dann dunkel geworden ist. Was werden Sie am 23. Februar 2024 machen?
Wie die letzten 25 Jahre auch, halte ich mir den Nachmittag frei. Ich werde um 17 Uhr zum Gottesdienst gehen und an die Mitmenschen denken, an alle, die wir verloren haben.
Live-Radio Spezial, der Podcast.